möchte zu Beginn der Predigt noch beten mit uns. Jesus, ich danke dir, dass wir in deiner Liebe einfach sein dürfen und diesen Sonntag im Gottesdienst einfach hierher gekommen sind, um uns unter deine gute Nachricht zu stellen, unter deine Liebe zu stellen, zu wissen, dass wir genau angenommen, wie wir sind. Du bist ein großartiger Gott. Und ich bitte dich, dass du mir deine Worte gibst in der Predigt und dass du heute uns begegnest und zu uns sprichst. Amen. Ja, das Thema Männlichkeit. Darüber wollte ich gerne einfach noch einmal predigen. Und in meinem Leben gab es eine Zeit, so um den Dreh war ich 16, da sind wir mit unserem Freundeskreis immer zu uns in die Gemeinde gegangen, in den Jugendraum und haben einfach mehrfach die Woche irgendwelche Filme geschaut. Und das war ein gemischter Freundeskreis, Mädchen und Jungen. Und natürlich wollten die Mädchen irgendwie immer ganz gerne romantische Komödien gucken. Und wir Jungs wollten eigentlich immer Actionfilme gucken. Und irgendwie haben wir am Ende immer Actionfilme geguckt. Und ich weiß nicht genau, woran das lag, ob die Mädchen einfach um der Gemeinschaft willen nachgegeben haben oder wir Jungs einfach super nervig darauf bestanden haben. Fakt ist, Frauen sind es gewöhnt, sich mit männlichen Themen und Geschichten und Protagonisten zu identifizieren. Frauen können aus allen Dingen irgendwie was rausziehen, selbst wenn die Hauptadressaten Männer sind. Und deswegen entschuldigt mir dieses Thema heute, aber ich glaube, es ist auch sehr viel für Frauen dabei. Ich predige über das Thema Männlichkeit, weil mich das bewegt. Aber auch, weil ich glaube, dass das gesellschaftlich im Moment sehr stark umkämpft ist. Politisch, vielleicht auch geistlich. Und ich möchte mit euch gerne auf die Lage der Männlichkeit in der Gegenwart so ein Stück weit gucken. Ich möchte mit euch aber auch auf den immer noch andauernden Kampf zwischen den Geschlechtern gucken. Also wenn man über Männlichkeit und Männer redet, dann kommt man nicht umher, auch darüber zu reden, wie Frauen im Verhältnis dazu stehen. Auch darüber möchte ich reden. Und es kann sein, dass das für manche ein schwieriges oder konfrontatives Thema ist. War es für mich und ist es auch heute sehr lange Zeit immer noch auch. Ich muss sagen, ich bin da einen weiten Weg gegangen und trotzdem stehe ich heute nicht hier und sage euch, Leute, ich hab's raus. Also ich habe den Schlüssel der Männlichkeit. Mir passieren nie Fehler oder dumme Sachen. Ich kann euch genau erzählen, was richtig ist. Das ist Quatsch. Mir passieren dauernd Fehler und ich muss noch viel lernen, aber ich durfte auch schon viel lernen. Und das besonders in der Begegnung mit meiner Frau Judith. Die hat mir so viel beigebracht über das, was Frauen wegen Männern durchmachen müssen teilweise oder was einfach auch ihr Leben betrifft, wie es ihnen geht und wie Männlichkeit in dieses ganze Ding mit hineinspielt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe es Judith nicht leicht gemacht. Die musste sich richtig die Zähne an mir ausbeißen, Mann um Mann. Und ich habe dabei festgestellt, dass in mir eine von vier Reaktionen am häufigsten das Gespräch mit Judith über solche Themen wie, wie geht's Frauen eigentlich? Was ist da so los? Was haben Männer damit zu tun? Was ist vielleicht gesunde Männlichkeit, was nicht? Eine von vier Reaktionen da immer mal wieder in den Weg gekommen ist. So, und diese Dinge habe ich uns mitgebracht, denn ich möchte da mal drauf gucken, damit uns die jetzt für diese Predigt nicht im Weg stehen. Und das erste Ding ist, Leben im Happy Land. Man sieht hier einen Igel und einen Fisch und die sind beide unter Wasser gesetzt. Und der Fisch fragt, ja, wie, Sintflut? Also ich merke nichts davon. Und das ist mir ganz häufig bei Judith passiert, wenn sie mir erzählt hat, du, ich habe Sexismus erlebt. Oder ich habe Frauenfeindlichkeit erlebt. Und ich dann gesagt habe, wie, gibt's das überhaupt? Das ist mir noch nie passiert. Ist auch klar. Also ich lebe im Happy Land und mir ist klar, diese Lebenswelt erschließt sich mir gar nicht. Ich muss mich überhaupt erst mal öffnen, dazu zu hören, in eine andere Lebenswelt mit hineinzugucken und auch der Person zu glauben, dass in der Lebenswelt etwas anderes passiert, als meine Wahrnehmung zulässt. Und das ist eine ganz grundlegende Fähigkeit der Empathie und ich scheitere da immer noch heute dran, aber genau, ich dachte, es ist gut, wenn wir das in der Predigt einmal gehört haben. Zweiter Punkt. Whataboutism. Wörtlich kennt man Whataboutism mit, ja, aber was ist denn mit? Und das gibt's auch ganz häufig bei allen möglichen gesellschaftlichen Diskussionen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, oh Mann, wir müssen unglaublich viel mehr Geld ins Schulsystem stecken, denn das ist kurz vor dem Zusammenbruch. Und ich würde gern über dieses Problem reden, diskutieren, Lösungen finden. Und dann sitzt jemand in der Diskussion und sagt, ja, aber was ist denn mit dem Pflegesystem? Das ist doch genauso. Und das Problem ist, ja, stimmt ja auch. Ist ja auch richtig. Aber letzten Endes lösen wir keins der beiden Probleme, weil man die ganze Zeit auf das nächste Thema kommt, was auch schwierig ist. Also hier geht es darum, bei einem Thema zu bleiben. Und nicht zu sagen, ja, aber was ist denn eigentlich mit? Und das ist mir auch so häufig in Gesprächen passiert, wenn es zum Beispiel um häusliche Gewalt ging und dass Frauen sehr viel mehr häusliche Gewalt erleben als Männer. Da habe ich so oft gesagt, ja, aber Männer doch auch. Ja, und das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Die Statistik ist ungefähr 66-33. Also 66% der Frauen sind das. Das ist also viel mehr immerhin. Aber ja, Männer erleben das auch. Aber das sollte uns nicht hindern, über ein Problem zu reden und uns darauf zu fokussieren. Dritte Sache, nicht alle Männer sind so. Das hört man auch immer wieder, wenn man auf ungesundes männliches Verhalten hinweist. Dann sagen Leute, ja, aber nicht alle Männer sind so. Und das ist auch richtig. Und das ist auch gut so. Aber wenn ich dir eine Schüssel Smarties hinstelle, da sind 100 Smarties drin, und ich sage dir, 10 davon sind vergiftet, dann würdest du enorm viel Zeit darauf verwenden, die 10 Vergifteten rauszunehmen, bevor du dich mit den 90 anderen beschäftigst. Und das ist ganz groß die Lebenswelt, mit der Frauen in dieser Welt umgehen. Denn es gibt da draußen Männer, das sind Monster. Also ja, nicht alle Männer, aber wir müssen uns wir müssen uns viel Gedanken um die machen, die da drin giftig sind. Und vierter Punkt. vierter Punkt. Ich ja nicht. Also bin ich Teil der Lösung. Also man erzählt mir, Männer sind häufig sexistisch. Und dann merke ich, ich ja aber nicht. Erstens stimmt das gar nicht, ist mir auch passiert. Zweitens, aber man denkt, ja, ich ja aber nicht. Und deswegen bin ich Teil der Lösung. Und das ist aber nicht wirklich wahr. Und das ist vergleichbar mit folgendem Spruch. Wenn 10 Menschen in einer Kneipe sitzen und einer von denen sagt etwas Faschistisches und Menschenfeindliches, aber 9 von denen sagen nichts, dann sitzen 10 Faschisten in der Kneipe. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Also ein Mensch sagt etwas Faschistisches und die anderen können sich denken, ja, aber ich habe das ja nicht gesagt. Also ich bin ja nicht das Problem. Aber sind sie Teil der Lösung geworden? Das ist die Frage, sind sie Teil der Lösung geworden? Und jetzt stellen wir uns mal vor, Jesus wäre auf die Erde gekommen, der ist gekommen, um das Problem der Sünde für die Menschen zu lösen und er hat gesagt, ja, aber ich bin ja schuldfrei. Also ich bin ja nicht das Problem. Also bin ich ja wohl Teil der Lösung. Und dann wäre er aber nicht ans Kreuz gegangen und hätte sich um alle anderen gekümmert. Also es ist christlich, proaktiv Teil der Lösung zu werden und nicht nur nicht das Problem zu sein. Und deswegen habe ich so eine gewisse Flowchart für diese Predigt entwickelt. Man könnte auch sagen, es ist eine Flowchart für Zivilcourage. Wir können uns fragen, fühle ich mich durch das Gesagte angegriffen? Und ich bin euch ganz ehrlich, das kann passieren. Und ich habe mich in Diskussionen so oft angegriffen gefühlt oder unter Generalverdacht gestellt oder als Mann abgewertet gefühlt. Aber ich kann euch sagen, das ist nicht mein Ziel, sondern ich möchte uns gewinnen, an gesunder Männlichkeit zu arbeiten. An Männlichkeit, die unter der Würde Gottes lebt. Aber es kann passieren, dass man sich angegriffen fühlt. Und dann denke ich mir, ja, fühle ich mich angegriffen durch das Gesagte? Wenn ja, dann gibt es, glaube ich, den Moment, dass man sich ehrlich reflektieren kann. Gibt es denn auch wirklich Verhalten vielleicht, das ich ändern könnte, wenn ich mich schon betroffen fühle? Und wenn ich mich nicht angegriffen fühle, dann kann ich aber überlegen, bin ich vielleicht trotzdem Teil der Problematik? Also ich fühle mich nicht betroffen, mach das, gib mich gar nichts an. Überleg trotzdem mal, ob man vielleicht Teil der Problematik ist oder geworden ist. Wenn man Teil der Problematik geworden ist vielleicht, dann geht's hier rüber, ja, dann kann man ja vielleicht Verhalten ändern. Und wenn es Verhalten gibt, das man ändern kann, ja, ey, super. Das geht mir auch oft so. Lass uns gemeinsam unterwegs sein, dieses Thema anzugehen. Wenn es kein Verhalten gibt, nein, das man ändern kann, oder man nicht Teil der Problematik ist, nein, dann sind wir bei der Frage, aber bin ich schon Teil der Lösung für andere Menschen geworden? Also bin ich nicht nur nicht das Problem, sondern arbeite ich auch proaktiv daran mit, dass es für andere besser wird. Denn das ist der christliche Weg, das ist das, was Jesus Sache war. Deswegen ist er überhaupt auf die Welt gekommen. Also das mal so ein bisschen als Vorrede und den Modus, wie man diese Predigt aufnehmen kann und hören kann. Ich glaube, und das sage ich nochmal, ich möchte die Männer gewinnen. Denn ich glaube, Männer sind wunderbar von Gott geschaffen, zu großen Taten fähig und haben eine unglaublich gute, gottgegebene Würde. Männer können eigentlich alles, das ist so. Also Frauen auch, aber Männer auch. Und die Wirklichkeit der Männlichkeit zeigt aber eben häufig ein ganz, ganz anderes Bild als das, wie Gott sich Männer eigentlich gedacht hat. So weit, so gut. Also ich möchte mit euch ein Stück weit auf die Problemlagen gucken. Männer führen in folgenden Statistiken. Männer sind mit großer Mehrheit die Anteile an Selbstmorden in Deutschland. Männer sind mit großer Mehrheit die Gefängnisinsassen in Deutschland. Männer sind mit großer Mehrheit die Gewalttäter in Deutschland. Mit einer sehr großen Mehrheit sind Männer all die Suchterkrankten in Deutschland. Und mit einer sehr großen Mehrheit sind Männer auch alle die, also nicht alle, aber eine große Mehrheit, die Unfälle mit Personenschaden verursachen. Männer führen auch in weiteren Statistiken, nämlich Männer sind auch größtenteils in den Leitungspositionen unserer Wirtschaft vertreten. Männer sind auch größtenteils immer noch die Spitzenverdiener und haben größtenteils immer noch die größte durchschnittliche Wochenarbeitszeit. Also geben sich ganz für die Arbeit immer noch hin und müssen sie auch sein als oftmals als Verdiener für die Familien. Aber das ist auch mit Stress verbunden. Und das zeigt sich ein Stück weit auch an den Statistiken, wo Männer nicht führen. Männer gehen sehr viel seltener zu Arzt- und Therapiebesuchen. Männer ernähren sich viel seltener gesund und Männer werden langsam abgehängt, was die Bildung betrifft. Und das ist tragisch. Wenn man auf solche Statistiken guckt und wir da so einen Strich drunter ziehen, dann komme ich schon ins Nachdenken. Wie geht's den Männern eigentlich? Warum ist das denn eigentlich so? Warum sieht das so aus? Warum begehen so viele Männer Selbstmord? Ich würde das gerne ändern. Kommen wir zu dem Bereich, wie steht es denn eigentlich mit dem Verhältnis zwischen Männern und Frauen, je nachdem, welche Statistiken man dazu befragen kann. Im Frühjahr 2024 startete ein Trend in den sozialen Medien, wo Menschen, also besonders Frauen, gefragt wurden, wenn du alleine dich in einem Wald verirrt hast, wäre es dir lieber, wenn du mit einem Bären allein wärst oder mit einem fremden Mann? Eine überraschende Mehrheit der Frauen hat geantwortet mit dem Bären. Ehrlich. Und wenn der erste Reflex jetzt ist zu sagen, boah, die dummen Frauen, die wissen gar nicht mehr, wie so ein Bär eigentlich ist und was er alles mit ihm machen kann. Nein, das ist nicht der Fall. Frauen führen in Bildung, Frauen wissen ganz genau, was ein Bär mit ihnen machen kann. Der Unterschied ist, Frauen wissen auch wesentlich besser, was ein fremder Mann mit ihnen machen kann. Und das ist die Lebenswirklichkeit von Frauen. Die können sich sehr oft in der Gesellschaft nicht sicher fühlen, gerade gegenüber fremden Männern. Weitere Statistiken. Weibliche Opfer von Sexualstraftaten in 2023. 52.330 registrierte Fälle. Wie viele Menschen passen ins Westfalenstadion?
82.000.
Also es ist ziemlich voll. Jährlich. Das ist eine Menge. Und Anteil der männlichen Täter? 98,9%. 98,9%. In Deutschland stirbt fast täglich eine Frau infolge von Frauenhass. Also das nennt man Femizid. Also sowas wie in Medien dann oft mit Beziehungsdrama oder Ehekrach betitelt wird. Aber eigentlich ist es Mord. Speziell an Frauen. Wenn Frauen in einer Ehe leben, statistisch gesehen, sinkt ihre Lebenserwartung. Und wenn Männer in einer Ehe leben, dann steigt ihre Lebenserwartung. Und ich kann euch sagen, wie oft Judith mich ans Zähneputzen oder Gemüseessen erinnern muss. Das ist so. Und da ist es dann kein Wunder, wenn Frauen sich zweimal überlegen, ob sie sich heute noch auf eine Ehe einlassen wollen. Und wenn wir da jetzt so einen Strich drunter ziehen und mal überlegen, okay, also was ist denn hier eigentlich los? Dann merken wir, dass viel im Argen liegt. Männer vernachlässigen sich selbst, Sie verletzen sich und andere, Suchtverhalten, Selbstmord. Männer haben große Probleme mit dem Bereich der Sexualität und der Süchte und darin die Würde anderer Menschen zu achten. Und das bringt mich zur Frage, respektieren Männer eigentlich das Leben, also ihr eigenes und das Leben anderer? Und ich erinnere dich einmal, wenn du als Mann das Gefühl bekommst, ey, der will mich schlecht machen oder mir Schuld in die Schuhe schieben oder Männer unter Generalverdacht stellen. Nein, will ich nicht. Ey, im Gegenteil. Ich glaube, Männer sind wunderbar von Gott geschaffen, aber diese Statistiken zeigen uns, wir bleiben weit hinter dem zurück, was Gott sich eigentlich gedacht hat beim Mannsein. Männer sind zu großartigen Taten fähig, mit starken Herzen und Köpfen. Aber wenn das stimmt, dann können wir nicht ertragen, dass diese Zahlen so aussehen. Dann müssen wir eigentlich alles daran legen, dass das besser wird. Und wenn wir jetzt diese Zahlen so sehen und diese Frage aufkommt, also respektieren Männer eigentlich das Leben, das anderer und das von sich selbst? Auf mich wirkt es manchmal fast so, als wären Männer darauf trainiert worden, keinen Respekt vor dem Leben zu haben. Es wirkt auf mich fast so, als hätte unser Land eine Geschichte davon, dass es darauf angewiesen ist, dass Männer andere Menschen umbringen. Und das ist der Fall. Das ist der Fall, Leute. Der Nationalsozialismus war komplett darauf angewiesen, dass Männer verroht sind, kein Mitgefühl haben und zu allen möglichen Gewalttaten bereit sind. Und mit solchen Männerbildern wurde hier erzogen. Ist doch keine 100 Jahre her. Und das ist immer noch in unserer Gesellschaft vorhanden. Ich selbst bin noch mit folgenden Sprüchen aufgewachsen. Sei kein Mädchen, sei keine Lusche, Männer weinen nicht, lauf dagegen an, Männer kennen keinen Schmerz, du musst hart sein. Und das ist absoluter Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Und das ist so entgegen dem, wie Gott Menschen und Männer geschaffen hat. Und wer... Also es ist so Schwachsinn, dass ich euch eine Anekdote erzählen kann, dass im christlichen Kontext mal jemand mit mir diskutiert hat, warum Männer und Frauen so unterschiedlich sind. Ja, und Männer sind ja so viel sachlicher. Und da ist das Argument gefallen, ja, Männer, die müssen ja ihre Emotionen auch ausschalten können, damit sie kämpfen können, damit sie in den Krieg ziehen können und ein Land verteidigen müssen. Einen größeren Schwachsinn habe ich noch nie gehört. Meint ihr denn, dass Männer von Gott zum Kämpfen geschaffen sind? Dazu geschaffen sind, andere zu verletzen, da brauchst du dir nur die Generation der Männer anzugucken, die tatsächlich aus dem Krieg zurückgekommen sind. Wie unbeschadet die einfach das Töten da überstanden haben. Wie emotionslos das alles geklappt hat. Männer sind keine Tötungsmaschinen. Männer haben Emotionen genauso wie Frauen. Und da, wo diese Emotionen unterdrückt werden, da, wo Männer überhaupt nicht schwach sein dürfen, da wird all das, was an Gefühlen nicht sein darf, was die Gesellschaft gar nicht zulässt, weil wir solche Männerbilder prägen, wird in den Mann hineingestopft, wird runtergeschluckt. Das wird dann so lange geschluckt, bis sich das zu einem riesigen Knoten aufbaut und explosiv an die Oberfläche kommt. Als Wutausbruch oder eben als Suchtverhalten oder als Depression oder als Selbstmord. Da, wo unsere Gesellschaft keine Seelenhygiene, keine Schwachheit für Männer zulässt, da passiert giftige Männlichkeit. Für Männer selbst und für andere. Aber so sind Männer nicht geschaffen. So hat Gott sich das nicht gedacht. Was hat Gott sich denn dabei gedacht? Und ich möchte mit euch jetzt einen Bogen spannen durch die Bibel, wie Gott sich das mit den Männern eigentlich gedacht hat, was da so ist. Und wir fangen ganz am Anfang der Geschichte an. Wir gehen weit in der Zeit zurück zur Erschaffung der Menschheit und zu der Zeit, wo das Volk Israel angefangen hat, diese Geschichten aufzuschreiben darüber. Was sagt uns die Bibel dazu? 1. Mose 1, 26 bis 27. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott schafft den Menschen, schafft den Mann nach seinem Ebenbild. Du bist eine Nachahmung Gottes. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du bist eine Nachahmung Gottes. Überleg mal, welche Würde und Wert dir damit zukommt. Wir sind nicht Gott selbst, Aber alle Eigenschaften Gottes finden sich auch im Menschen, im Mann und Frau wieder, wie so ein Lichtspiel, das durch ein buntes Fensterglas hier auf den Boden fällt, wie so ein Abschein der Herrlichkeit Gottes. So sind wir geschaffen. Und dass hier eine Ebenbildlichkeit Gottes beschrieben wird, die ist für die damalige Zeit revolutionär. Denn Abbilder und Repräsentanten Gottes, das waren damals die herrschende Klasse. Das waren damals nur so Menschen wie der Pharao oder der König der Perser. Die galten als die Abbilder Gottes, Gottes Vertreter auf Erden, Herrscher von Gottes Gnaden. Aber eben beziehungsweise Menschen, die versucht haben, sich selbst zum Gott zu erheben. Aber jetzt kommt hier die Geschichte unseres Gottes mit hinein. Und Gott lehrt, nein, nicht nur ein paar mächtige Menschen sind Abbilder Gottes. Jeder einzelne Mensch ist ein Abbild Gottes und zum Verwalten über unsere Erde gesetzt. Und das ist eine emanzipierende, das ist eine gleichmachende Aufwertung aller Menschen. Und das hat Gott sich gut gedacht. Die anderen Menschen, die Machthaber und Herrscher, die versuchen, ein Ungleichgewicht reinzubringen. Die versuchen, andere Menschen als weniger wert zu erklären und zu unterdrücken, damit sie ihre Macht erhalten können. Aber nicht so bei Gott. Gott setzt alle Menschen gleich. Wir sind alle Abbild Gottes. Gucken wir in die nächste Stelle. 1. Mose 2, Vers 18. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Das ist die erste Feststellung Gottes, bei der er sagt, etwas ist nicht gut. Das ist das erste Mal. Gott hat alles geschaffen, hat drauf geguckt und hat gesagt, das ist gut. Und hier sagt Gott das erste Mal, das ist nicht gut. Dass der Mensch, in dem Fall hier noch der Mann, alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Wir sind als Menschen auf ebenbürtige Gemeinschaft angelegt. Wir brauchen andere Menschen auf Augenhöhe, um uns wirklich weiterzuentwickeln und aufgehoben zu fühlen, um gesunde Menschen zu sein in dieser Welt. Und so hat Gott sich das gedacht. Also schafft er einen weiteren Menschen, um diesen Missstand zu lösen. Und dabei möchte ich ausdrücklich betonen, dass man hier nicht auf den Gedanken kommen sollte, dass durch diese Stelle gesagt ist, dass jeder Mensch ein Anrecht auf eine romantische Beziehung hätte oder sogar braucht. Darum geht es nicht. Hier geht es erstmal einfach darum zu sagen, der Mensch ist auf Gemeinschaft mit anderen Menschen auf Augenhöhe angelegt. Und nun lesen wir hier das Wort Hilfe. Und wir wissen, dass hier in diesem gleichen Atemzug die Frau geschaffen wird. Und dieses Wort Hilfe, das wurde in der Geschichte der Bibelauslegung und der Menschheit ganz häufig so ausgelegt, um zu sagen, okay, die Frau ist die Hilfe für den Mann, also muss sie ihm unterlegen sein. Mal ganz ehrlich, wer ist auf diesen Gedanken gekommen? Wer kommt denn auf den Gedanken, Hilfe, die mir passiert, abzuwerten? Das Wort Hilfe, das ist hier ein Wort, das in der Bibel sehr oft Verwendung findet, unter anderem für das Eingreifen Gottes, für Gottes Handeln zum Menschen hin. Zum Beispiel so in Vers 124, Vers 8. Unsere Hilfe, gleiches Wort, steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Würden die gleichen Leute, die jetzt hier ausgelegt haben, die Frau als Hilfe, die ist ja untergeordnet, die ist eine Dienerin, dann auch auf den Gedanken kommen, Gott muss mir untergeordnet sein. Denn der ist ja meine Hilfe. Das wird's sein. Nein, das ist Quatsch. Diese Auslegung war schon immer und ist auch heute noch totaler Unsinn. Wir sehen vielmehr im weiteren Verlauf, Gott schafft Mann und Frau als gutes Leitungsteam über die Welt auf Augenhöhe. Gleichwertig. Beide Abbilder Gottes. Wir lesen Mose, 1. Mose 2, 23. Da sagt der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und alles, was hier gesagt wird, hat die gleiche Bedeutung, wenn man genau hinguckt. Du bist wie ich. Endlich jemand, der mir nicht untergeben ist wie all die Tiere hier um mich herum. Endlich jemand, mit dem ich echte Gemeinschaft auf Augenhöhe haben kann. Du bist wie ich. Die Frau ist dem Mann gleichwertig geschaffen. Ich möchte nicht sagen, dass es keine Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau. Das sieht man, wenn man Augen im Kopf hat. Aber die sind auf genau der gleichen Ebene geschaffen, um echte, gleichwertige Gemeinschaft miteinander zu haben. Mann und Frau als gleichwertiges, herrschendes Team von Gott gedacht auf der Welt. Und jetzt kommt der Moment, wo sich das ändert. In der Geschichte, die wir gerade verfolgen, kommt es jetzt dazu, dass Mann und Frau im Paradiesgarten leben, in einem Garten, der ihnen alles gibt, was sie zum Leben brauchen. Und jetzt kommt das Böse in einer Form einer sprechenden Schlange ins Paradies und manipuliert die Frau dazu, gegen Gottes Gebote zu verstoßen und auch den Mann damit hineinzuziehen. Und dieser erste Verstoß gegen Gottes Gebot wird Sündenfall genannt. Und in dem folgenden Text geht es mir um die Folgen dieses Sündenfalls. 1. Mose 3, Vers 16. Zu der Frau sprach er, sprach Gott, spricht jetzt zu der Frau, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Also Gott bemerkt quasi, okay, der Mensch hat gegen die Gebote verstoßen, da ist Sünde in diese Welt gekommen und Gott spricht hier zu den Menschen, was die Folge dieser Sünde ist. Folge des Sündenfalls für den Mann, Mühsal auf dem Acker bis zum Tod. Und wenn man Carsten Linnemann von der CDU Glauben schenken möchte und auch die Rentner noch weiterarbeiten sollen, dann hat diese Prophezeiung immer mehr an Bedeutung gewonnen. Aber was ist die Folge des Sündenfalls für die Frau? Schmerzen bei der Geburt, das ist der Fall. Und der Mann wird über sie herrschen, aber sie wird sich nach ihm sehnen. Das ist ganz schön bitter. Also die Frau kann quasi nicht ohne den Mann, aber er wird über sie herrschen. Und an dieser Stelle ist wichtig zu überlegen, ich drücke nur einmal. Oh Mann. So, wir haben also eine Ordnung, wie Gott sich das gedacht hat mit Mann und Frau, wie er sie geschaffen hat. Und das bezeichnen wir als Schöpfungsordnung. Mann und Frau als gleichwertiges Team Gottes eingesetzt, über die Welt zu herrschen in einem Garten mit allem, was sie zum Leben brauchen. Und dann kommt Sünde in die Welt und dann sehen wir eine Sündenordnung in der Welt. Der Mann wird zum Tyrannen unter Mühsal und die Frau wird zur Unterdrückten unter Schmerzen. Und daran sehen wir, was sich auch heute in unserer Welt darstellt. Das ist so. Die Frau leidet immer noch oft unter Folgen eines unterdrückenden Patriarchats. Mindestens mal in der Bibel hat sich direkt nach dieser Geschichte ein Patriarchat gebildet. Die Männer waren die Herrscher, die Frauen waren oft das Eigentum der Männer. Und auch heute merken wir noch systematische Folgen von Unterdrückung und von Leid, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und die weitergehende Geschichte Gottes mit den Menschen, das ist jetzt eine Geschichte, wo Gott versucht, mit den Menschen gemeinsam zurück zu diesem wunderbaren himmlischen Urzustand zu kommen. Das ist Gottes Ding. Gott hat in dem Garten zusammen mit den Menschen gelebt, in wunderbarer Gemeinschaft. Aber jetzt durch diesen Sündenfall ist auch die Gemeinschaft nicht mehr richtig. Wir haben die Folgen des Sündenfalls und Gottes Geschichte ist, immer wieder zu versuchen, wieder zurück ins Paradies mit den Menschen zu kommen. Gott versucht die ganze Zeit wieder, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Und genauso wie das eine sich durchziehende Botschaft ist, gibt es auch immer wieder Momente, wo diese Schöpfungsordnung in der Bibel durchscheint, wo eigentlich Frauen und Männer gleichgestellt zusammen auf der Erde sind. Die verbleibende Geschichte Gottes mit den Menschen handelt davon, wieder zurück zur versöhnten Schöpfungsordnung zu kehren. Und das sind dann Momente, wo Gottes wunderbare Gnade in die Welt hineinscheint. Wo so ein kleiner Geschmack Paradies in unsere Welt hineinkommt, sind Momente, wo wir es schaffen, zurück in die gottgedachte Würde hineinzukommen, die er am Anfang in uns hineingelegt hat. Als Beispiel kann man zum Beispiel David aufzeigen. David, ist ein König im Alten Testament, König von Gottes Gnaden, ein Auserwählter. Gott hat ihn eingesetzt und er macht allerlei Heldentaten für das Volk, aber immer wieder wird einfach gesagt, Gott hatte ihn lieb. Und David ist einer, der ist ganz nah an seinen Emotionen dran. Der ist zwar einer, der auch immer wieder richtig arg etwas, also Scheiße baut und Mist baut, aber er ist eben auch immer wieder dann dabei, Gott sein Leid zu klagen, Gott sein Herz auszuschütten, Gott zu sagen, wie es ihm geht. Und er wird als Vorbild dargestellt. Oder wir haben Deborah, eine Richterin im Alten Testament. Sie wird als Leiterin über das Volk Israel eingesetzt und unter ihr gedeiht das Volk Israel und entkommt der Unterdrückung. Ein wunderbares Beispiel dafür, wie hier wieder ein kleiner Schein des Paradieses durchkommt, dass eine Frau hier ein Amt ausführen darf, was sonst Männern da nur vorbehalten war. Und diese Geschichte Gottes mit den Menschen, dieser Versuch, zurückzukommen in das Paradies, in die Heiligkeit Gottes hinein, die findet natürlich einen Höhepunkt in der Geschichte mit Jesus. Jetzt kommt Jesus. Und Jesus beginnt, die Macht der Sünde auf Erden zu brechen. Jesus kommt und er sagt, kehrt um, denn mit mir ist das Reich Gottes nahe gekommen. Das Reich Gottes kommt nahe. Und das Reich Gottes ist im Himmel auf Erden. Das ist da, wo Gottes Macht wieder die Macht der Sünde vertreibt und bricht. Das ist da, wo Menschen es in der Kraft des Glaubens schaffen, zurück in die gottgegebene Würde hineinzukommen, zurück in die Schöpfungsordnung hineinzukommen. Jesus fängt an, die Ordnung der gefallenen Welt aufzubrechen. Und er kommt zurück zum Grundgedanken Gottes. Das sieht man durch alle Evangelien hindurch. Jesus behandelt Frauen ganz anders als jeder andere Mann im Neuen Testament. Jesus behandelt Frauen auf Augenhöhe, ist mit ihnen unterwegs. Aber Jesus ist auch für uns Männer ein Archetyp an Männlichkeit, an gesunder Männlichkeit, wo wir von lernen können und lernen dürfen. Jesus hat gelehrt, der Größte ist der Niedrigste. Baut auf die Kraft der Liebe. Und Jesus betreibt selbst auch Seelenhygiene und hat einen Zugang zu seinen Emotionen. Jesus hatte auch 12 enge Freunde im Alter von 30 Jahren. Das ist eins seiner Wunder. Aber ich will ein bisschen näher mit euch auf diese Geschichten eingehen, wo wir gesunde Männlichkeit bei Jesus finden. Wer ist der Alpha-Mann? Ich weiß nicht, ob ihr den Trend mitbekommen habt, aber in den sozialen Medien gibt es unglaublich viele Videos von Life-Coaches und Möchtegern-Männerlehrern, die sagen, ey, wenn du ein richtiger Mann sein willst, du musst ein Alpha-Mann sein. Du musst alle anderen dominieren, du darfst keine Schwäche zeigen. Da ist auch im letzten Frühjahr ein AfD-Abgeordneter mit viral gegangen, der gesagt hat, ey, wenn du ein echter Mann bist, dann darfst du nicht links oder grün wählen. Du darfst nicht schwach sein, du darfst nicht soft sein, du musst nicht lieb sein. Und das ist richtig giftig. Und da sind Männer, die sich regelrecht gegenseitig darum streiten, wer ein Alpha ist, also der Erste unter allen. Und das sehen wir hier auch bei den Jüngern, Markus 9, 33 bis 35. Und sie kamen nach Kapernaum und als er im Hause war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Und sie, die Jünger, aber schwiegen. Sie hatten nämlich auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12 und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen sein und aller Diener sein. Und ganz ehrlich, also mich würde das absolut nerven, wenn ich in einen Raum von Männern könnte und komme und immer der Erste und Stärkste und Krasseste sein muss. Das ist anstrengend und ungesund. Und Jesus zeigt dir, was Maßstäbe des Reiches Gottes sind. Hier geht es eben nicht darum, größer, schneller, weiter, stärker. Hier geht es darum, also wenn du der Größte sein willst, dann hab den Mut. Dann sei der Kleinste von allen. Und dann werde zum Diener aller anderen. Weiter. Okay, wir machen das zuerst. Jesus geht zum Therapeuten. Also Jesus ist für uns ein Vorbild, weil er mit sich im Kontakt ist und damit, wie er sich fühlt und damit, wie es ihm geht. Und das ist für Männer unglaublich wichtig, denn Männer haben alle Emotionen, die ein menschliches Leben an Weite abdecken kann. Auch wenn man manchmal denkt, ja, die sind sachlicher oder was weiß ich, aber nein, Männer haben alle Emotionen, alles ist da. Und wenn man aber eben nicht mit in Kontakt mit seinem Herzen ist und mit den Emotionen, wenn man nicht weiß, was da abgeht, dann wird man unbewusst gesteuert von diesen Emotionen. Und das kann auch ausbrüchiges Verhalten zur Folge haben, das kann unbewusstes Verhalten zur Folge haben, dass man Menschen verletzt, obwohl man es gar nicht will. Und Jesus weiß, er muss in Kontakt mit sich sein, er muss auch für seine Seele sorgen. Und das sehen wir hier an dieser Stelle im tiefsten Moment von Jesus, kurz bevor er gefangen genommen wird, gefoltert wird und ans Kreuz muss. Und er weiß, was auf ihn zukommt. Also ihm geht's unglaublich dreckig. Weiß er, was er jetzt braucht, ist eine Sitzung mit seinen Therapeuten. Und deswegen haben wir hier diese Stelle in Gethsemane, Markus 14, 34 bis 36. Jesus und seine Jünger gehen in den Garten Gethsemane und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und passt bitte auf mich auf. Gebt mir den Raum, dass ich mich um mich sorgen kann. Und er ging ein Stück weiter und er fiel auf die Erde und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht das, was ich will, sondern was du willst, soll passieren. Wir finden hier Jesus in einer sehr verletzlichen Situation. Aber er geht unglaublich gesund mit seinen Emotionen um. Zum einen, er erzählt seinen Freunden davon, wie es geht. Andere Menschen in seinem Leben wissen, wie es ihm geht. Und er hat Freunde, denen er das erzählen kann. Und ganz ehrlich, ich kenne sehr viele Männer, die sagen, es ist total schwer, Freunde zu finden überhaupt. Und ich glaube, da müssen wir Männer uns gegenseitig zugestehen, ey, wir dürfen verletzlich miteinander sein. Ey, ich brauche Freundschaft. Du vielleicht auch? Dann lass uns doch daran arbeiten. Lass uns ehrlich voreinander werden. Was wir aber auch sehen, ist hier, Jesus geht zu jemandem, von dem er weiß, er kann ihm helfen. Da findet er Orientierung, da findet er Einordnung für das, was er fühlt, für das, wie es ihm geht. Er redet mit der einzigen Person, die genau weiß, was los ist und die ihm helfen kann, seinem Vater Gott im Himmel. Was ich in dem Fall jetzt als Therapeut mal bezeichnen würde. Denn klar können wir immer mit Gott reden, aber es gibt auch in dieser Welt wirklich Menschen, die sich mit Emotionen und allen möglichen Lebenslagen sehr gut auskennen und weiterhelfen können. Es gibt Angebote wie Supervision, Therapie, Coaching, Seelsorge. Da sind überall Menschen, die gerne zuhören, die mit Rat und Tat zur Seite stehen und für uns da sind. Und in Jesus sehen wir auch ein Vorbild. Er sagt, das Größte unter Männern ist nicht, dass du richtig gut im Daytrading bist und schon eine Million auf dem Konto hast. Er sagt das Größte, aber es gilt für alle Menschen. Er sagt, das Größte ist Liebe. Das Größte ist Liebe. Also ich bin nicht damit aufgewachsen, dass man gesagt hat, ey, das Größte, was ein Mann machen kann, ist gut darin zu sein, zu lieben. Und zwar wirklich. Mit echter Liebe. Und wir sehen das hier in Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Bei Jesus wird die Liebe groß geschrieben. Und es ist unglaublich schade, dass Liebe heute eine Emotion und ein Attribut ist, was wir größtenteils Frauen zuschreiben. Frauen sind da vielleicht richtig gut drin, das kann sein. Aber Männer sind da nicht schlechter. Und vor allen Dingen ist es so von Gott nicht gedacht. Und in Jesus finden wir Beispiele dazu, wie gesunde Männlichkeit aussehen kann. Dass wir nicht danach streben, die Stärksten zu sein, sondern dass wir schwach sein dürfen. Dass wir auch gering sein dürfen, dass wir anderen auch dienen dürfen. Dass wir nicht danach streben, Dinge zu zerstören, sondern dass wir für die Liebe kämpfen und Liebe kultivieren in unseren Beziehungen. Und dass wir Emotionen nicht in uns hineinfressen oder sagen, das habe ich nicht, betrifft mich nicht, sondern dass wir sagen, nein, ey, ich bin ein Mensch mit einem Herzen, das alles fühlt, genau wie jeder andere. Und ich muss mich darum kümmern. Und ich darf mich um mich selbst kümmern. Das ist das, was wir bei Jesus sehen. Der Größte ist der Niedrigste. Wir bauen auf die Kraft der Liebe. Wir dürfen Seelenhygiene betreiben und Emotionen zeigen. Und die Welt lehrt uns aber eben nicht das. Ich würde es total spannend finden, ob ihr das auch so wahrnimmt, aber ich nehme es in der Welt da draußen immer noch wahr, dass ganz oft solche Sprüche noch fallen. Und das ist schwierig, weil das heißt, wir müssen eigentlich konstant im Widerstand zu der Welt da draußen leben und was die uns verkaufen will, was Männlichkeit eigentlich bedeutet. Und das ist anstrengend. Aber Jesus lehrt uns eben etwas anderes und durchbricht damit die Sündenordnung. Er lehrt Demut und Dienst, Liebe und Seelsorge. Was jetzt? Ich frage mich, wie es dir jetzt gerade geht. Ich glaube, alles Mögliche ist möglich. Vielleicht denkst du dir, oh, es hat mich ein bisschen abgehängt. Vielleicht denkst du dir, oh, nee, das halte ich für Quatsch. Oder du denkst dir, boah, okay, das trifft voll den Nerv. Was jetzt? Ich glaube, egal was jetzt ist, ob es jetzt um Männer geht, die sich denken, hey, da waren ungesunde Muster in meinem Leben. Oder ob du als Frau zum Beispiel denkst, ey, ich habe Momente in meinem Leben gehabt, wo ich gelitten habe unter Männern. Ich glaube, wir alle brauchen Gnade. Wir alle brauchen die Gnade Gottes. Wir brauchen sie für uns selbst in den Momenten, wo wir merken, wir kommen gar nicht dem Bild nach, was wir eigentlich gerne sein wollen. Wir brauchen sie miteinander, wenn wir merken, wir haben uns gegenüber anderen Leuten schlecht verhalten und müssten uns eigentlich echt mal entschuldigen. Und wir brauchen sie auch von Gott. Und die gibt es bei ihm. Jeden Morgen neu. Und das Gute ist, dass wir durch den Glauben, den Jesus zu uns gebracht hat, die himmlische Kraft haben, dass selbst wenn Jesus jetzt nicht hier ist, dass wir die himmlische Kraft haben, immer noch das Reich Gottes auf Erden zum Vorschein zu bringen. Wir müssen nicht Sklaven dieser Sündenordnung bleiben, wo Männer als Tyrannen herrschen müssen. Und das Spannende ist, Jesus bricht übrigens auch die Sündenordnung für die Männer. Denn seine Jünger nimmt er mit und das Erste, was sie nicht mehr machen, ist arbeiten. Sondern sie werden unterwegs versorgt. Auch da bricht die Sündenordnung auf und es geht wieder dazu zurück, in die Versorgung Gottes reinzukommen. Wir brauchen den Glauben, der uns von der Macht dieser Welt, die nur ungesunden Quatsch uns irgendwie beibringen will, befreit. Die uns an Jesus bindet und ihn uns als Vorbild darstellt, dem wir nachgehen können. Jesus, der in seinem Namen uns die Kraft gibt, die Macht der Sünde im eigenen Leben zu bekämpfen und vielleicht befreit davon zu werden. Wir brauchen Glauben und Gnade, denn in Jesus besteht immer wieder die Chance der Neuschöpfung. Jesus ist das Wort Gottes, durch ihn ist die Erde geschaffen. Jesus ist Neuschöpfung. Und wenn man einen Fehler macht, dann können wir zu Jesus gehen. Wir können Liebe und Gnade finden. Und vor allen Dingen unendlich viele zweite Chancen auf dem Weg in ein gesundes Leben, in ein gesundes Verhalten. Und das Gute an zweiten Chancen ist, Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir in den Dingen besser werden, die wir öfter machen. Das ist eigentlich super simpel, aber es ist total cool. Man wird in Dingen besser einfach dadurch, dass man sie häufiger macht. In den meisten Fällen. Manchmal fehlt auch Fachwissen. Aber meistens ist das so. Und das hat Gott sich gut gedacht. Und das bedeutet, je öfter du mit deinen Freunden versuchst, echte Freundschaft zu leben, desto besser wirst du darin. Je öfter du mit deinen, du versuchst, gesund über deine Emotionen zu reden und sie wahrzunehmen, desto besser wirst du darin. Und genau dafür brauchen wir eben unendlich viele zweite Chancen, dass wir immer wieder anfangen dürfen. Dass wir immer wieder auch den Mut nehmen, es zu versuchen, einer Männlichkeit nachzustreben, die in Gottes Würde gesund ist für unsere Welt. Gnade und zweite Chancen, das bedeutet aber auch, dass wir uns gegenseitig zugestehen müssen, schwach sein zu dürfen. Dass wir uns gegenseitig zugestehen müssen, wachsen zu dürfen. Und das bedeutet auch, wir müssen uns gegenseitig zugestehen, nicht perfekt zu sein und vielleicht auch da nicht anzukommen, solange wir eben hier auf diesem Weg sind. Das ist das, was zählt. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Wir waren mal in einer Gruppe von Leuten unterwegs, auch wieder Geschlechter gemischt. Und es gab eine Frau in der Gruppe, die sich nach einiger Zeit den Mut genommen hat, uns Männer mal zusammenzurufen und zu erzählen, dass sie in ihrer Kindheit Missbrauchserfahrungen von Männern erfahren hat. Und sie aber die Zeit in dieser Freundesgruppe ein Stück weit für sie hat Vertrauen wieder gewinnen können in Männer. Und dass sie sagt, da ist ein Stück weit dieses Vertrauen zwischen den Geschlechtern für sie geheilt worden. Und ich sage das nicht, weil ich euch sagen will, ey, ich bin mit so einer coolen Männergruppe unterwegs, sondern ich bin ganz ehrlich froh, dass wir uns in dem Moment so gut verhalten haben. Denn ich weiß, das hätte auch anders sein können. Man rutscht auch da mal aus. Also nicht, dass irgendeine Gewalttat passiert wäre, aber dumme Witze, sexistische Sprüche, das passiert. Und ich erzähle die Story aber auf, um aufzuzeigen, dass sich die Mühe lohnt. Da, wo Männer sich gut verhalten, wo sie sich der Würde Gottes entsprechend verhalten, da kann Vertrauen eben auch wieder aufgebaut werden. Da kann Heilung passieren. Und das sind wunderschöne Momente, wo sich das Reich Gottes genau im Hier und Jetzt ereignet. Und weil es so oft hilft, Bilder oder eine Vision vor Augen zu haben, worauf man hinarbeiten kann, habe ich euch jetzt eine Filmszene mitgebracht. Und die zeigt meiner Meinung nach wunderbar auf, wie gut es tun kann, wenn Männer gesund mit sich und miteinander umgehen und echte Freundschaft leben. Und das ist ein Ausschnitt aus einer Filmserie, die gerade in den Top 1 auf Amazon Prime ist. Sie heißt Der Sommer, als ich schön wurde. Es ist eigentlich eine romantische Dramaserie. Und in dem Ausschnitt, den ich euch zeige, ich habe den leider nur auf Englisch mit Untertiteln gefunden. Ich beschreibe uns aber, was da passiert. Wir begegnen hier dem 18-jährigen Konrad. Er hat aus Versehen ein Geheimnis erfahren, nämlich, dass seine Mutter an Krebs sterben wird. Seine Mutter will es aber niemandem erzählen, damit sie einen wunderbaren, wunderschönen letzten Sommer mit ihren Kindern und Freunden haben kann. Konrads Beziehung zu seinem Vater ist schlecht. Er hat niemanden, mit dem er also wirklich reden kann, weil er den Wunsch seiner Mutter respektieren möchte. Also frisst er alle Emotionen in sich hinein. Aber schließlich soll er einem Buchautor das Segeln beibringen. Und sie treffen sich immer wieder auf diesem Segelboot, damit er ihm das beibringen kann. Und in ihm findet er einen echten Freund. Und das sehen wir jetzt in dieser Szene. Ja, Conrad, ausgelöst durch faulendes Holz auf dem Boot, eine Panikattacke bekommt. Wie sein ganzes Leben durch die unterdrückten Emotionen infiziert ist, ist auch das Holz überall morsch. Und alles nach innen Geballte bricht sich auf einmal zwanghaft Bahn in einer Panikattacke. Und zum Glück ist da jemand bei ihm, der in dem Moment eben nicht sagt, oh, Männer kennen keinen Schmerz. Sondern da ist jemand bei ihm, der schon gesunden Umgang mit sich selbst und mit solchen Situationen gelernt hat, der schon in Therapie gegangen ist, der ihm durch diese Panikattacke hindurch hilft und dem Konrad sich anvertrauen kann mit dem, was in seinem Leben gerade eigentlich abgeht. Und auf einmal baut sich diese ganze angesammelte Spannung ab. Und im Reden miteinander werden die Gedanken und Gefühle sortiert. Bis dahin, dass sich tatsächlich auch eine neue Perspektive für ihn ergeben kann. Ein Aufatmen. Das ist keine christliche Serie, aber ich finde in dieser Stelle sehr viel Evangelium da drin, weil hier Menschen liebevoll und aufrichtig miteinander unterwegs sind. Daran interessiert, dass es ihnen gut geht. Und so wohltuend kann gesunde Männlichkeit und echte Freundschaft sein, wenn sie dem nachstrebt, was Gott sich dabei gedacht hat. Und darum, wenn du nach dem Gottesdienst mit jemandem sprechen willst, dann lade ich dich dazu ein, zu den Betern hier vorne hinter der Trennwand zu kommen und zu sagen, ich brauche Gebet, ich möchte für etwas beten. Oder hinten am Seelsorgetisch, an dem ich heute stehen werde. Wenn du sagst, ich möchte etwas länger mir mal vom Herz reden. Aber weil mich das Thema so bewegt, sage ich, bleib mit den Gedanken, die du hast, jetzt nicht allein. Sondern nimm dieses Gesprächsangebot wahr oder wenn das Angebot nichts für dich ist, such dir jemanden hier in der Gemeinde, mit dem du reden kannst und du Gedanken hast. Wir wollen jetzt ein Lied singen. Das heißt, Herr, ich komme zu dir. Und der Text ist, Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Und genau dazu möchte ich dich und uns jetzt einladen. Egal, ob du Mann oder Frau bist, egal, ob du leidest oder wenn du etwas verändern willst oder wenn du etwas nicht ändern kannst. Du bist eingeladen, in diesem Lied, so wie du bist, vor Gott zu kommen. Und alles, was dich beschäftigt, abzulegen. Und im Refrain singen wir, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Unendlich viele zweite Chancen warten bei Jesus auf dich. Wenn du etwas verändern willst, können wir bei Jesus neu anfangen und um ein neues, ganzes Herz bitten, um neuen Mut und um neue Kraft etwas zu bewegen. Amen.